Amen. Ich begrüße euch aus tiefstem Herzen. Ihr müsst wissen, ich bin hier zu Hause und seit einiger Zeit auch wieder mal hier in diesem Gottesdienst. Und ich freue mich doch, so viele Gesichter zu sehen. Seit dem ersten Tag nach den Sommerferien bin ich ja mit meiner Frau in Viersen. Insofern ist es eben halt eher die Ausnahme, dass ich hier bin, aber es ist mir eine besondere Ehre, auch hier bei euch wieder sein zu dürfen. Und ich wünsche euch aus tiefstem Herzen Gottes reichen Segen. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht und Mario hat das in wunderbarer Weise auch eingeleitet, der in diesem Psalm drinsteht, es war der letzte Vers, auch zu dieser Bildserie, dass der Psalm 19, Vers 15. Ich möchte ihn nochmal lesen und dann auch die Gliederung dieser Predigt mit euch teilen. Dort steht: Lasst die Rede meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ich möchte einfach nochmal beten. Teurer Herr, ich danke dir für dein heiliges, für dein vollkommenes und für dein wahrhaftiges Wort. Danke, dass du auch diesen Vers, diesen ganzen Abschnitt auch heute, Herr, in diesen Gottesdienst gelegt hast. Ich möchte dich bitten, rede du durch dein Wort, rede in unser Leben, in unsere Lebenssituation und gib uns Gnade, dass wir deinen Willen erkennen und den Weg gehen, den du für uns vorbereitet hast. Das bitte ich im Namen Jesus. Amen. Genau, das Bild, was ihr dort seht, habe ich nicht geklaut, habe ich selbst aufgenommen. Es war in Norddeich vor einigen Tagen gewesen. Wir waren dort ein paar Tage im Urlaub gewesen. Ich glaube, es fügt sich gut an, auch in diese Bildserie und zeigt die Größe Gottes. Ich möchte meine Predigt über das Reden meines Mundes, das Sinn meines Herzens, dass es wohlgefällig sei vor dem Herrn, meinem Fels und meinem Erlöser in vier Teile unterteilen. Ich beginne mit dem Reden meines Mundes. Dann möchte ich im zweiten Teil über das Sinn meines Herzens mit uns reden. Ich möchte über die Wohlgefälligkeit vor dem Herrn sprechen und über den Moment und Aspekt der Herr, mein Fels und mein Erlöser. David sagt, lass das Reden meines Mundes. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2007. Dort war es Matthias Mehl an der University von Arizona. Die haben untersucht, wie ist denn das überhaupt mit dem Sprechverhalten der Menschen? Und dann haben sie mit Hilfe von Aufnahmegeräten sowohl Männer als auch Frauen quasi Teil dieser Studie werden lassen. Und interessant, was dabei rauskommt. Im Schnitt hat diese Studie ergeben, dass die Frauen an einem Tag ca. 16.215 Worte formulieren. Und dass die Männer, nein, nicht 8.000, das war früher mal so, sondern 15.669 Worte im Durchschnitt formulieren pro Tag. Das ist eine Menge. Und ich mache jetzt mal eine ganz kleine Dreisatzrechnung. Wenn das an einem Tag passiert, im Durchschnitt, es gibt Ausnahmen nach oben und nach unten, aber würde das auf 25 Jahre hochgerechnet bedeuten, dass wir in 25 Jahren circa 130 Millionen Worte formulieren. Und die ihr vielleicht schon 75 seid, ihr nähert euch vom Wortumfang statistisch der halben Milliarde. Das ist Statistik. Das heißt also, insbesondere das Sprechen der Menschen, das Formulieren von Worte, das Ausdrücken von dem, was wir ausdrücken wollen, Sachinformationen, unsere Emotionen, im Miteinander, wie wir reden, weil Worte formulieren wir möglicherweise auch mal im Wald oder auf dem Fahrrad oder im Auto. Aber im Regelfall, oder das ist die Hauptrichtung, glaube ich mal, geht es um den Nächsten oder auch zu Gott. Worte haben ja einen Sinn, sie dienen der Kommunikation. Und so merkt ihr, ist ein Leben voll mit Worten. Und der David sagt, lass das Reden meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. Ich glaube, das wisst ihr, da sage ich euch nichts Neues. Worte, die wir formulieren, haben Macht. Sie haben gewaltige Macht. Sie können dich ermutigen und dich auch trösten. Wenn dich jemand in den Arm nimmt und dir Trost zuspricht, merkst du, wie das dein Herz stärkt. Worte machen was mit uns Menschen. Wenn du jemanden liebst von ganzem Herzen und ihm in die Augen schaust und sagst, ich liebe dich. Und das ist jetzt nicht nur eine Floskel, sondern das ist das, was du zum Ausdruck bringen willst. Dann macht das was mit dir und auch mit dem Gegenüber. Anerkennung und Aufmerksamkeit. Ich freue mich über meinen Enkel, das ist, glaube ich, jedem sichtbar, wenn er mir in die Arme läuft oder krabbelt, er läuft bald. Was für eine große Freude es ist, ihm Anerkennung zu geben, ihn zu ermutigen, wenn er Dinge macht, die er vielleicht zum ersten Mal macht. Und dann sieht man in seinem Gesicht, wie er lächelt, wie er sich freut. Wunderbar ist das, ja. Wenn Lehrer oder auch Eltern andere unterrichten, dann geben sie ihnen Lebensleitung durch Worte. Ich möchte das nochmal unterstreichen, ihr Lehrer, ihr tut einen großartigen Job. Ich möchte diesen Job nicht machen müssen, es passt nicht zu meinem Naturell, aber es ist ein harter Job, glaube ich mal. Aber den Kindern oder den Schülern, ihnen wichtige Dinge fürs Leben mitzugeben, ist so entscheidend. Das machen wir mit Worten. Gleiches gilt es aber auch in der Gemeinde. Ihr, meine Brüder, ihr Pastoren. Der Dienst auch am Worte Gottes. Wir bauen auf, wir haben auch die Aufgabe zu ermutigen, Jüngerschaft anzuleiten. Ihr, die ihr Gruppen leitet, die ihr vielleicht in kleinen Gruppen unterwegs seid, ihr tut einen großartigen Dienst. Tut diesen Dienst der Ermutigung, das Austeilen aus dem Worte Gottes mit ganzem Herzen. Tut einen großartigen Dienst. Vielleicht nicht immer vor unseren Augen, aber es ist so wunderbar. Wenn Gott dich gebrauchen kann, dass du mit deinen Worten Frieden stiften kannst zwischen zwei Parteien, die meilenweit auseinander sind, durch deine Worte der Weisheit, aber auch, dass die Gabe, die Gott dir gegeben hat, vielleicht in dem Frieden stiften, auf der seelsorgerlichen Ebene. Was für eine große Gnade. Merkt, Worte haben Macht. Lob und Dankbarkeit, so wichtig. Ich freue mich, ich muss das mal so sagen, wenn ich ältere Geschwister sehe und ich schaue in ihre Augen und sehe vielleicht, dass sie nicht mehr ganz schmerzfrei laufen. Und du fragst, wie geht's ihnen? Und sie schauen dich an und aus ihrem Herzen, aus ihrem Leben kommt Dankbarkeit. Trotz der Umstände. Gunther heute Morgen hat mir das so mitgeteilt. Er sagt, ich bin dankbar für das, obwohl ich nicht mehr so kann, wie ich will. Aber ich danke Gott, dass ich hier sein kann. Merkt ihr? Wenn wir mit unseren Worten Dinge formulieren, geben wir etwas von uns preis. Wie wohltuend ist es, wenn Menschen ihre Dankbarkeit, ihren Lob auch dort ausdrücken können. Das Gleiche auch gilt für die Predigt. Auch die Predigt mit Worten. Die Bibel sagt, dass aus der Predigt der Glaube kommt. Ihr merkt, die Macht der Worte, sie ist gewaltig. Sie ist gewaltig. Ich möchte euch ermutigen, da wo ihr auch einen Dienst der Worte habt und wo ihr anderen zum Segen werden könnt, macht das. Ihr Eltern, ihr habt eine Verantwortung auch vor euren Kindern. Ihr, die ihr in der Kinderstunde hier arbeitet, ihr tut einen großartigen Dienst, indem ihr auch mit euren Worten das Evangelium von Jesus Christus, unserem Retter, ihnen mitteilt. Ich ermutige euch, bleibt dran. Jede Vorbereitungsstunde, Gott hat gesagt, er wird euch das vergelten. Und wenn durch euren Dienst Kinder zum Glauben geführt werden, was für eine große Gnade. Ich ermutige euch, bleibt dran. Aber ich möchte nicht nur einseitig sein. Das mit den Worten hat auch eine andere Seite, wie mit den Medaillen. Vielleicht mal, um das so ein bisschen auch mal auf der anderen Seite zu beleuchten. Es gibt Sprichwörter, die zeigen, was mit unseren Worten auch passieren kann. Dort heißt es zum Beispiel, die Zunge, sie hat keine Knochen, aber sie bricht Knochen. Kannte ich nicht so vor dieser Vorbereitung, aber ein hartes Wort. Aber auch das trifft zu. Die Zunge ist imstande, Knochen zu zerbrechen. Eine böse Zunge kann mehr zerstören als ein scharfes Schwert. Kennt ihr diesen Ausdruck? Da redet er sich um Kopf und Kragen, weil seine Zunge Dinge sagt, die ihm zum Verhängnis werden können. In euren Beziehungen, in meinen Beziehungen, kennt ihr dieses Wort, einmal gesagt, bleibt gesagt. Ich kenne in meinem Leben einige wenige Situationen, nicht ganz so viele, wo ich im Nachgang Worte, die ich gesagt habe, bereue. Ich sage ja vieles, manches davon belanglos, aber es gibt manche Dinge, die bereue ich. Und sie sind gesagt, sie sind formuliert worden. Und ich merke, das hat was gemacht mit Beziehung zu Menschen, mit mir selber. Sind Dinge, die auch zu dem Formulieren von Worten gehört. Hast du es gewusst, dass die Worte, die du formulierst und die ich formuliere, auch ganz viel über dich selber aussagen? Durch das Reden unseres Mundes, auch meines Mundes, wird mein Herz am Ende offenbar. Ich kann das eine Weile vielleicht auch schminken und irgendwie kosmetisch versuchen zu beeinflussen, aber am Ende wird über meinen Mund und über deinen Mund dein Herz offenbar. Ich möchte das mal praktisch machen. Wenn du beim Lesen der Bibel, und dazu mag es auch Gründe geben, das ist nicht verurteilend gemeint, sagst, ich kann das nicht glauben, was ich hier lese. Und du hast Zweifel an der Wahrheit des Wortes Gottes. Über kurz oder lang wird dein Mund das kundtun. Und man wird erkennen, ja, da sind Dinge, an denen stehst du noch davor. Wenn du jemand bist, der selbst verletzt ist, der viele Verletzungen erlebt hat durch Worte, durch Ablehnung, vielleicht auch durch Schläge, und du hast das nicht verarbeitet und das ist wund in dir, und es ist augenscheinlich häufig, dass du auch dazu neigst, mit deinen Worten, so wie man dir es getan hat, auch anderen zu begegnen. Vielleicht kennt ihr Menschen und ihr ärgert euch über die, vielleicht verflucht ihr sie sogar manches Mal und wünscht ihnen den Tod. Ich sage das mal so drastisch, aber unser Herz ist dazu imstande, die euch häufig verletzen, die euch verachten, die euch nicht beachten. Und in dir ist ein Groll. Manches Mal ist es ein Ausdruck dessen, was selbst in ihnen kaputt ist. Sie geben in dem, was sie tun, von sich preis, was in ihnen kaputt ist. Bete für sie. Die Bibel sagt, wenn dir einer auf die Wange schlägt oder wenn jemand etwas Böses dir antut, dann zahl ihm nicht mit gleicher Münze heim. Ich möchte das nochmal, um zurückzukommen, auch die Macht unserer Worte. Lass die Worte meines Mundes, das ist das Thema, das ist Teil 1. Ich möchte euch auch den Blick öffnen für das, was in den Herzen von Menschen los sein kann, in dem oder wie sie was formulieren. Hört ihnen gut zu. Wer nicht mit Gott versöhnt ist, vielleicht sitzen ja hier in unserem Gottesdienst genau solche Menschen, die noch nicht versöhnt sind mit Gott, die noch keinen Frieden haben mit Gott. Über kurz oder lang wird dein Mund das kundtun. Du gibst das, du kannst es nicht verbergen. Wenn deine Beziehung zu deinem Nächsten gestört ist, vielleicht zu deinem Ehepartner, zu deinem Freund, wenn da Dinge nicht bereinigt sind, dann wird das von deinem Munde hörbar werden. So wie du über ihn redest, so wie du redest. Worte geben so viel auch über uns selbst preis. Es gibt aber auch die bösen Worte, und in unserer Gesellschaft ist das, glaube ich, ein extrem großes Problem. Hass und Gewalt, es beginnt immer mit Worten. Im gerade im Netz, in den sozialen Netzwerken, da kann man ja so wunderbar schön aus der Deckung, aus den verdeckten Winkeln, so seine Kommentare in jede Richtung absondern. Da wird gemobbt, da wird denunziert, da wird gedroht, da wird aufgewiegelt, verleumdet, da werden Lügen verbreitet. All das sind Worte. Und das ist auch die Macht der Worte im Negativen. Wehe, wenn du in die Schusslinie gerätst. Wehe, wenn du als Lehrer in diese Denunzianten-Schusslinie deiner Schüler gerätst. Gebe dir Gott Gnade. Mobbing ist mittlerweile an der Tagesordnung. Aber tun wir doch nicht so, dass, als ob in der Gemeinde das kein Thema wäre. Jetzt reden über die Predigt, reden über die Leitung, reden über die schlechte Organisation, reden über das, was alles noch nicht richtig ist. All das kennen wir doch auch. Seien wir doch mal ehrlich. Mit unseren Worten gehen wir doch sehr, sehr schonungslos häufig mit den Umständen und denen, die dahinter stehen und das zu verantworten haben, um. Das ist die Macht unserer Worte. Und David sagt, lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. Besonders tragisch wird es, wenn Ehen auseinanderbrechen. Zum einen, weil man vielleicht sich Dinge gesagt hat, die waren so tiefgreifend verletzend, dass da Dinge zerbrochen sind. Und dann auch in die Situation kommt, wo man sich nichts mehr zu sagen hat. Auch das ist tragisch. Die Bibel sagt im Jakobus 3, Vers 5, siehe, es geht über die Zunge, ein kleines Feuer, welcher ein Wald zündet es an. Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voller Ungerechtigkeit. Also ist die Zunge unter unseren Gliedern und befleckt den ganzen Leib und zündet an alle unseren Wandel, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Das ist kein Sprichwort, das hat Jakobus im Kapitel 3, den Versen 5, Vers 6 geschrieben. Auch das zeigt die ganze andere Seite. Kennst du Momente, in denen du so wütend wurdest, dass du merktest, du hast dich nicht mehr im Griff? Gerade vielleicht in Beziehungen. Wenn vielleicht der Morgen, ich hoffe nicht, dass es der Sonntagmorgen ist, beginnt, Schatz. Du hörst mir niemals zu. Und er sagt, was hast du gesagt? Sie kann reden und reden und immer höre ich nicht zu. Schmeißt sie ihm seinen Kopf und er weiß sich nicht mehr zu helfen und reagiert und sagt, du redest genauso viel wie deine Mutter. Bums. Fliegt die Tür zu, ist die Beziehung unter Spannung. Das ist ein profanes Beispiel, Atmosphäre vergiftet. Worte können wie wilde Tiere sein und wer kann seine Zunge zäumen? Auf der anderen Seite reicht aber auch ein Wort, wo du sagst, verzeih mir, vergib mir, tut mir leid, kannst du mir vergeben? Und so merken wir, auch mit unseren Worten haben wir Möglichkeiten, auch wieder uns zu versöhnen. Die Bibel sagt, dass Gott uns auch nach unseren Worten richten wird. Das ist hart. Im 1. Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, wenn wir sagen, wir formulieren es, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Gott wird uns an der Stelle auch nach unseren Worten richten. Aber ich weiß auch, wenn wir gerade auch über die Schwachheiten, über unser Verfehlen, auch über unsere Unkontrolliertheit unserer Zunge Buße tun, dann wird Gott uns vergeben. Denk mal nach über die Worte deines Mundes. Ich muss auch nachdenken über die Worte meines Mundes. Danke dir, Gott, dass ich eine Frau habe, die mich immer wieder auch dort mal in den Spiegel schauen lässt. Weil ich weiß, da habe ich eine Baustelle, hat mir mein Sohn auch schon mal gesagt. Ich hoffe, euch gibt es in eurer Beziehung, in eurem Leben auch jemand, der mal in euer Leben reden darf. Und er wird dann nicht direkt zurechtgewiesen. Teil 2. sagt der David, nicht nur die Worte meines Mundes, sondern lass das Sinnen meines Herzens zu dir gelangen. Das ist ein starkes Gebet. Das ist ein unglaublich starkes Gebet und es ist die Bereitschaft zu einem Offenbarungseid, die David hier formuliert. Das eine ist ja, was wir aus dem Munde hören und dann meinen, was könnte dahinter stecken. Aber wenn jemand sagt, du darfst noch tiefer gucken, du darfst in mein Herz reinschauen, das sagt David hier, lass das Sinnen meines Herzens zu dir gelangen. Darf ich euch mal fragen, wer bereit wäre, dieses Gebet zu sprechen? Lass das Sinnen, Herr, meines Herzens zu dir gelangen. Ich behaupte mal, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass hier von einem von uns aus einem Tag ein Film über das Sinnen unseres Herzens und die Gedanken unseres Herzens abgespielt werden würde, dass wir wahrscheinlich alle schamrot diesen Raum verlassen würden. Mag sein, dass ich falsch liege. Aber diese Selbstoffenbarung, dieses genau betrachtet werden, ich finde das sehr, sehr schmerzhaft. So eine Selbstoffenbarung ist schonungslos. Im Jahr 2013, für die Fußballfans, sollte da was dämmern. Da kam ans Licht, dass Uli Hoeneß in der Schweiz ein geheimes Konto geführt hat. Und auf diesem Konto hat er Gewinne von einer Börsenspekulation oder von Börsenspekulationen nicht versteuert. Diese Enthüllung war extrem brisant gewesen. Er war nämlich eine wirklich moralische Instanz im Fußball. Und Hoeneß zeigte sich am Ende, als er merkte, da kommt was raus. Es war also nicht von ihm der freiwillige Offenbarungseid, sondern er merkte, da kommt was auf mich zu. Da zeigte er sich selber an, also hat eingewilligt in diesen Offenbarungseid, in der Hoffnung, straffrei zu bleiben. Sein Problem war, dass die Selbstanzeige unvollständig war. Und das führte zu einem öffentlichen Prozess. So hat man festgestellt, es ging nicht um 3,5 Millionen, die er am Fiskus vorbei geschleust hatte. Es ging am Ende um 28,5 Millionen. Er wurde dann im März 2014 zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Die Presse war voll. Ein gefundenes Fressen. Die Geier haben sich auf ihn gestürzt. Haben gesagt, er, der so einen moralischen Anstrich hatte, ist der schlimmste von allen. Was für ein Hammer, ein tiefer Fall eines moralischen Vorbilds. Und es wurde in den Talkshows ans Licht gezerrt. Und ich weiß nicht, was er alles dort auch an der Stelle im Nachgang auch abbekommen hat. Das war am Ende ein Offenbarungseid. Der kann schmerzhaft sein. Der kann so schmerzhaft sein, dass du deine Reputation auf ewig verlierst. Jesus sagt aber auch einmal, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Einige von euch haben gesagt, auf die Frage, ob ihr bereit wärt, auch einen Offenbarungseid vor Gott abzulegen, zu sagen, so wie David, Herr, prüfe bitte mich, forsche mein Herz. Dazu passt der Psalm 139. Darüber habe ich mal auch an anderer Stelle gepredigt, ich glaube nicht hier. Herr, erforsche mich. Erkenne mein Herz. Prüfe mich. Erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg unterwegs bin und leite mich auf ewigen Weg. Ich möchte eins deutlich formulieren. Und das ist auch eine harte Formulierung, aber ich glaube, sie ist gemäß der Bibel zutreffend. Wenn wir vor Gott, dem Höchsten, unserem Richter, nicht bereit sind, auch unseren persönlichen Offenbarungseid abzulegen, wird uns der Weg in den Himmel versperrt bleiben. Wer meint, es reicht doch, ein guter Mensch zu sein, wer meint, es reicht doch, christliche Werte gut zu heißen oder regelmäßig in die Kirche zu gehen oder regelmäßig zu spenden, der ist auf dem Holzweg. Unser Innerstes muss vor Gott offenbar sein und vor Gott offenbar werden. Und manche haben damit riesige Probleme. Und sie tragen aber eine Last in ihrem Leben mit herum, weil sie Gott ausgrenzen und sagen, daran legst du deine Finger nicht. David war bereit dazu. Und ich möchte euch eine Sache sagen, die sollte uns bekannt sein. Sünde, auch in unserem Leben, sie muss immer bekannt werden. Sie muss offenbar werden vor Gott, aber auch da, wo es notwendig ist, vor unserem Nächsten. Ansonsten wird sie nicht vergeben und kann nicht bereinigt werden. Sünde muss offenbar werden. Und der Offenbarungseid, von dem ich spreche, ist, dass wir unser Herz dem Herrn hinlegen und sagen, erforsche mich. Und da, wo in meinem Herzen, in meinem Leben Dinge dir nicht gefallen, möchte ich dich bitten, dass du es mir zeigst und mich davon reinigst. Das ist für mich die Botschaft auch dieser Worte und dieser Verse. Wenn es notwendig ist, und auch das möchte ich dir ans Herz legen, nimm dir jemanden, der auch in der Seelsorge geeignet ist, auch dir zu helfen, dir zuzuhören. Manche Dinge können wir im Innenverhältnis mit Gott klären. Bei manchen Dingen ist es wichtig, dass ein anderer uns zuhört und wir es auch vor ihm formulieren. Wir müssen das nicht hier auf der Kanzel vor jedem machen. Wir müssen nicht hier auf der Kanzel alles wissen lassen. Das meint die Bibel nicht. Aber die Bereitschaft, offenbar zu werden, die Bereitschaft, auch sein Herz prüfen zu lassen, das finde ich in diesen Worten. Ich muss manches Mal so an den Adam denken, nachdem er in diese Frucht gebissen hatte, zusammen mit der Eva. Da empfand er Scham, als Gott ihn suchte und er erkannte seine Blöße. Das ist mit der Sünde verknüpft. Adam hat noch Blöße und Scham empfunden, wenn ich heute in unsere Zeit gucke, wo die letzte moralische Hürde, die man sich vorstellen kann, und die letzten moralischen Hürden mit Füßen getreten werden. Da ist man nicht schamrot über die Sünde, die man tut, sondern man lässt sich sogar noch feiern. Das betrübt mich in meinem Herzen ganz massiv. Es ist für mich so, wie es war, als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung stand. Man hat ihm den Schöpfer ins Gesicht geschlagen. Vor allen Menschen. Und wer meint, er sei zu Recht stolz auf seine Sünde und hätte nichts zu bekennen und lässt sich dafür noch feiern, der schlägt auch heute noch Jesus ins Gesicht. Er ist für mich der Retter und der Richter dieser Welt. Und wer zu ihm kommt, der muss am Kreuz, schaut da mal hin, der muss am Kreuz sein, bereit zu kapitulieren und sagen, ich erkenne, in mir ist nichts Gutes. Ich erkenne, ich brauche Vergebung. Als ich 13 Jahre alt war, war ich in mehreren Zeltgottesdiensten gewesen und ich merkte, dass Gott zu mir gesprochen hat. Und ich merkte, ich muss mich bereit erklären, auch die Sünde meines Lebens vor Gott zu bekennen. Ich kann dieses eine Gebet noch auch mit einem Seelsorger zusammen mich erinnern, wo ich die Sünden, die mir vor Augen standen, Gott bekannt habe, gesagt, Herr Jesus, an den und den Stellen bin ich in Sünde gefallen. Ich möchte dich bitten, dass du mich reinigst und mir vergibst. Und ich durfte erfahren, bis heute, wie Jesus mir vergeben hat. Ja, da gibt es vieles, was auf unseren Herzen ist, vieles, was beim Erforschen zutage kommt. Aber es gibt keinen anderen Weg vor Gott, als dass wir offenbar werden und sagen, Herr, vergib mir. Und die Bibel sagt, wo wir unsere Sünden voreinander bekennen, da ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Missetat. Das möchte ich dir sagen, wenn du keinen Frieden hast in deinem Herzen, wenn du einen Weg gehst, wo du vielleicht das, was in deinem Leben auch im Angesicht der Bibel nicht okay ist, du wirst keinen Frieden finden. Du wirst den Frieden in deinem Herzen nur finden, wenn du es zum Kreuz bringst, wenn du es offenbar werden lässt, auch vor seinem Angesicht. Ich möchte dir sagen, Jesus ist ans Kreuz gegangen, nicht um dich zu verurteilen. Er hat sein Leben dort gelassen, dass dir vergeben wird. Nimm diese Vergebung an. Aber sprich sie auch dem Nächsten zu. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Teil 3 spricht David von dem Wohlgefallen vor dem Herrn. Ist gar nicht so einfach. Was ist eigentlich vor dem Herrn, vor unserem Gott wohlgefällig? Darüber könnte ich eine eigene Predigt machen. Ich werde es versuchen, kurz zu halten. Matthäus 5 steht zum Beispiel, Vers 37, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, alles andere ist vom Bösen. Das ist im Zusammenhang auch mit dem Schwören dort gemeint, wo die Bibel sagt, wo Jesus sagt, wir sollen nicht schwören, weder bei Gott, noch vor den Menschen, noch bei Jerusalem oder vor dem Kaiser, sondern wir sollen klar sein in dem, was wir sagen. Wir stehen zu unserem Ja oder ist es ein Nein in unserem Leben? Einem Lügner kann man nicht vertrauen und derjenige, dessen Wort nichts gilt, was soll ich von dem halten? Wohlgefällig ist, dass unser Ja ein Ja ist und unser Nein ein Nein ist. Das Gleiche gilt auch für den Weg, den wir mit Jesus gehen. Lass dein Ja ein ganzes Ja sein und nicht ein halbes Ja. Das ist dem Herrn wohlgefällig. Dem Herrn ist wohlgefällig, in Matthäus 10, Vers 32, wenn wir ihn vor den Menschen bekennen. Wenn wir ihn nicht verleugnen, denn er hat uns verheißen, wer ihn vor dem himmlischen Vater bekennt, wer ihn vor den Menschen bekennt, den wird er auch vor dem himmlischen Vater bekennen. Das ist dem Herrn wohlgefällig. Steht zu der Wahrheit, steht zu der ganzen Wahrheit des Wortes Gottes, ob es den Menschen passt oder nicht. Das ist der Anspruch, den Jesus an uns hat und auch das Wort Gottes. Ohne Glauben und ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es ist dem Herrn wohlgefällig, wenn wir ihm glauben. Liebe Geschwister, man hat schon immer hinter die Bibel ein Fragezeichen gemacht. Es beginnt bei der Schöpfungsgeschichte. Es geht über Prophetien, dass Dinge in Frage gestellt werden. Mittlerweile werden grundsätzliche Schöpfungsordnungen über Ehe, über Beziehung in Frage gestellt. Sie gelten nichts mehr. Ihm zu vertrauen und auch zu vertrauen, dass das Wort Gottes, was wir haben, die Wahrheit ist. Und in dieser Wahrheit der Weg gefunden wird zum Licht. Seine große Gnade. Ich kann nur sagen, wenn du Zweifel hast an seinem Wort, wenn du nicht vertrauen kannst, dann komm ins Gebet, gerne auch in die Seelsorge, auch in die Fürbitte, dass Gott dich Stück für Stück auch erkennen lässt, dass sein Wort wahr ist. Sein Wort ist Leben, sein Wort ist die Wahrheit, das möchte ich dir sagen. Und es ist dem Herrn wohlgefällig, wenn wir ihm vertrauen und unser ganzes Leben auf sein Wort stellen. Das möchte ich euch sagen. Eins noch. Was Jesus im Besonderen gefallen hat, war im Lukas 18, Vers 13 die Beobachtung dieses Sünders im Tempel, der gesagt hat, sei mir Sünder gnädig. Das hatte Jesus akustisch hören können. So laut hat er es formuliert. So steht es geschrieben. Daran hat Gott wohlgefallen. Wohlgefallen, wenn wir ein demütiges Herz haben und unsere Knie beugen vor ihm. Und ein Mensch, der in Vergebung lebt, der weiß, meine Schuld ist bekannt und vergeben, ist ein gesegneter Mensch. Ist ein Mensch, der inwendig frei geworden ist von der Last der Sünde. Ich möchte dir das ans Herz legen, auch als ein Reden Gottes. Wenn in deinem Leben unbekannte Sünde ist, Dinge, die nicht offenbar sind vor Gott, du wirst keinen Frieden finden vor ihm. Und rede in dir nicht ein und lese keine Literatur, die dir das weismachen wird, es ist doch möglich. Und stell dich dem Worte Gottes, bekenne deine Schuld, bitte ihm um Vergebung, so wirst du Frieden finden in deinem Herzen, das sagte Jesus. Und David schließt ab, der Herr, mein Fels und mein Erlöser. In Israel gab es große Felsen, Kalksandsteinlandschaften. Und er selbst, in diesem Bild quasi, als er vor Saul flieht, hat er in einer dieser tiefen Höhlen auch Schutz gefunden. Und das ist das Bild, was David von Gott hatte. Mag sein, dass du hier sitzt und sagst, wenn ich hier vorne von Gott predige, von Jesus, ist er bedrohlich, ist er mein Richter, ist er mein mir auf die Finger schauer. David hatte dieses Bild, mein Fels und mein Erlöser. Ja, ich weiß, dass ich manches Mal vielleicht auch Dinge formuliere, die nicht immer nur einfach sind. Aber ich möchte auch formulieren, dass der Herr unser Fels und unser Erlöser ist. Das wirst du nur sagen können, und auch das ist wahr, wenn du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast. Wenn du versöhnt bist mit dem himmlischen Vater. Er möchte, dass er dein Fels und dein Erlöser bist. Ist, dass du Zuflucht in ihm hast, dass du fest wirst in ihm, auch in den Dingen, die dich bedrängen. Jesus möchte, dass dein Leben keinen Schaden nimmt. Schon genug Schaden durch die Sünde angerichtet worden. Er ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Davon leitet sich für mich die letzte Frage ab. Für dich ist Jesus dein Erlöser. Ist dein Herz vor ihm offenbar? Gleich, ja? Gleich. Ich möchte das trotzdem nochmal formulieren. Wenn du die Frage nicht beantworten kannst mit einem klaren Ja, wenn da noch Dinge in Zweifel sind, hör das Reden Gottes. Jesus und die Bibel sagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht, sondern geht auf dieses Wort Gottes ein. Ich möchte es nochmal lesen. Lass das Reden meines Mundes, das Sinn meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ich bitte darum, dass auch diese Predigt zu eurem Leben, an eurem Leben zum Segen wird und dass ihr auch bereit seid, euch diesem Wort zu stellen, weil Gott dich von ganzem Herzen lieb hat. Amen. Dürfen wir deinen, kannst du zu Mario nachher nochmal gehen, dann geben wir dem gerne noch Raum. Lasst uns bitte aufstehen. Matthias, wenn du noch ein Lied mit uns hast, darfst du das gerne auch anspielen. Wer merkt, dass Gott auch zu ihm geredet hat, zu seinem Herzen, und der spürt, ich muss irgendwie reagieren oder da drängt mich etwas. Ich lade dich einfach ein. Sei mutig, komm gerne nach vorne. Ich möchte die Seelsorger auch dieser Gemeinde bitten, auch die Brüder, dass ihr dazu bereitsteht, auch den Gebetsdienst und auch einen Dienst, glaube ich, auch der Fürbitte zu tun, aneinander. Und wenn jemand sein Leben heute Jesus geben möchte und sagt, ich möchte ganze Sache mit Jesus machen, ich höre auf mit meinen Halbheiten, dazu lade ich dich auch ein. Du darfst gerne nach vorne kommen, wir werden mit dir beten. So wird auch an deinem Leben seine Erlösungskraft und Vergebungskraft sichtbar werden. Amen.